wenn ich forsche, dann möchte ich, und so habe ich das damals wirklich gedacht und auch gefühlt, ich möchte Menschen vor mir sehen.
Hallo und herzlich willkommen zu Lebendige Methode, der Podcast, der sich Forschungsmethoden von ihrer persönlichen Seite aus nähert. Mein Name ist Philipp Schelling.
Und mein Name ist David Jahr.
Wir sind zwei Sozialwissenschaftler, die das Interesse an qualitativer Forschung teilen.
Mit der heutigen 10. Folge starten wir in das Interview mit Professorin Iris Nentwig-Gesemann. Das Gespräch hast du, Philipp, im Juli 2024 allein geführt, denn ich hatte da gerade Urlaub.
Genau. Iris Nentwig-Gesemann und ich hatten uns dafür auf dem Campus Nord der HU in einem Bibliotheksraum getroffen. Und wie schon bei einigen früheren Interviews haben wir auch dieses Gespräch wieder in 3 Folgen aufgeteilt.
Philipp, kannst du uns unseren Gast kurz vorstellen?
Gerne. Iris Nentwig-Gesemann, Jahrgang 1964, ist Professorin für Allgemeine Pädagogik und Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Frühpädagogik an der Freien Universität Bozen. Zu ihren Arbeits- und Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Erziehung und Bildung in der Kindheit, Kindheits- und Kinderperspektivenforschung, Kinderrechte sowie praxeologische Wissenssoziologie und dokumentarische Methode. Zu Beginn des Interviews hatte ich Iris Nentwig-Gesemann gefragt, wie sie der dokumentarischen Methode zum ersten Mal begegnet ist.
Hören wir also rein.
Ich würde dann direkt auch mit der ersten Frage starten, und zwar interessiert uns, wie war das, als du der Methode das erste Mal begegnet bist? In welchen konkreten Lebenszusammenhängen stecktest du? Und wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Ja, also der Ort der Begegnung war die Freie Universität Berlin. Ich hatte an der FU Erziehungswissenschaften mit den Nebenfächern Psychologie, Soziologie ganz klassisch studiert und abgeschlossen. Hatte mich nicht entscheiden können, habe dann 2 Schwerpunkte studiert, Sozialpädagogik und Kleinkindpädagogik, wie das damals hieß. Und war während meines Studiums, ja, was die Forschungsmethoden angeht, habe ich zumindest kein Feuer gefangen. Also wir hatten viele Statistikvorlesungen, Empiriestatistik, und ich habe das schon irgendwie gemacht und man lernt dann und besteht auch die Prüfung, aber es hat mich nicht interessiert. So, es hat mich zumindest nicht, muss immer ein Stück weit auch entflammt werden, wenn ich mich mit etwas wirklich beschäftige. Das war nicht so. Und habe dann aber das Berliner Institut für Sozialpädagogik war sehr stark psychoanalytisch ausgerichtet. Deswegen hatte ich auch das gewählt, weil ich das wollte. Und habe dann eine psychoanalytische Arbeit geschrieben, Mutter-Tochter-Beziehung aus der Perspektive der Psychoanalyse mit dem Schwerpunkt, dass Töchter ihre Mütter pflegen, also dass es in der Regel Frauen sind, die, wenn die Eltern pflegebedürftig sind, diese Aufgabe übernehmen. Also eine Theoriearbeit, wenn man so will. Und dann habe ich angefangen, am Max-Planck-Institut in der Berliner Altersstudie zu arbeiten als Forschungsassistentin, was aber eine tolle Möglichkeit war, direkt nach dem Abschluss. Ich gehöre zu den absolut geburtenstarke Jahrgänge. Also es gab eigentlich keine Stellen, aber viele Diplompädagoginnen. Also ich bekam diese Stelle als Forschungsassistentin und habe dann aber gedacht, ich habe dieses Aufbaustudium gesehen, qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung, so hieß es, glaube ich. Oswald und Krappmann waren damals beteiligt und eben auch Ralf Bonsack, kannte ich aber natürlich noch nicht, als graduierten Studiengang. Und ich, das weiß ich jetzt nicht mehr mit Sicherheit, ob es der zweite oder dritte Durchgang war. Dann habe ich mich beworben und habe das bekommen, weil ich dachte, okay, nebenbei, so das Forschungsassistentin, das reicht mir nicht. Ich guck mal, ob ich nicht doch noch mit der empirischen Forschung etwas finde, was näher an meinen Interessen liegt. Und das war immer, wenn ich forsche, dann möchte ich, und so habe ich das damals wirklich gedacht und auch gefühlt, ich möchte Menschen vor mir sehen. Ich möchte mit Menschen forschen, aber ich will keine Fragebögen verschicken. So, das interessierte mich nicht. Und dann habe ich also das angefangen zu studieren und war sehr beeindruckt von Hals Oswald, das muss ich wirklich sagen, und habe da unglaublich viel gelernt und saß dann auch in den ersten Vorlesungen, Seminaren bei Ralf Bonsack. Und eine Freundin hatte zusammen mit mir angefangen, die auch am Max-Planck-Institut auch Forschungsassistentin war, und das erinnere ich tatsächlich sehr genau. In den ersten 1-2 Seminareinheiten saßen wir also da und haben uns das alles angehört. Und also der Prozentsatz dessen, was wir verstanden haben, also lag gefühlt bei irgendwie 10%. Das waren völlig neue Welten, neue Begriffe, neue Wörter. Im Studium hatte ich davon noch überhaupt gar nichts gehört. Qualitative Methoden kamen in meinem Jahrgang eigentlich noch gar nicht vor. Also es war sehr fremd, schien mir sehr unzugänglich und ein Stück weit so, als könnte ich das nicht verstehen. Und dann weiß ich auch noch, dass meine Freundin und ich, wir haben dann überlegt, was machen wir denn jetzt? Gehen wir weiter hin? Aber dann müssen wir fragen, dann müssen wir offenlegen, dass wir nichts verstehen. Oder lassen wir das? Das ist irgendwie klar, dass... Und sie war so ein bisschen zwiegespalten. Sie hat dann nachher auch das gar nicht zu Ende gemacht, das Studium. Und ich habe dann gesagt, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich wusste jetzt auch da noch gar nicht, wer ist denn Ralf Bonsack? Ist halt irgendein Professor gewesen. Habe ich gesagt, mir ist das jetzt egal. Dem ist es ja offenbar wichtig, was er da vermittelt. Wenn ihm nicht wichtig ist, das zu erklären, wenn wir es nicht verstehen als Novizen, dann sind wir falsch, aber das können wir ja mal versuchen. Und dann, das sage ich auch immer meinen Studierenden jetzt, stellt mir bitte jede Frage und ich erkläre euch alles. Es gibt keine schlechten Fragen oder dummen Fragen, fragt. Und es geht wirklich zurück auf meine Erfahrung, dass er jede dieser uninformierten Fragen, die waren ja nicht dumm, die waren nur so, wir hatten jetzt vorher nicht Bonsack gelesen und wussten darüber nichts. Das waren sicherlich auch von dem Standpunkt aus, von dem wir fragten, waren das sicherlich gute Fragen. Und er hat sie uns alle mit Engelsgeduld erklärt. Und auch immer wieder, und auch die Erklärung hat man dann vielleicht nicht hundertprozentig verstanden, sondern 50%, aber so, mich hat tatsächlich am meisten beeindruckt, zu sagen, dass ich spürte, dass Ralf ein ganz großes Bedürfnis hat, das, wovon er begeistert ist, was er entwickelt hat, was er für einen guten methodologischen Hintergrund und methodischen Zugang hält, dass er wollte, dass wir das verstehen. Also er wollte eben genau diese Flamme entzünden und nicht. Und auch dadurch habe ich viel gelernt, nicht durch didaktische Finesse. Das ist die Frage, was man so unter Didaktik versteht. Also das war jetzt keine forschungsmethodische, didaktische Finesse, wenn man mit Anfängern anfängt, wie man die so Schritt für Schritt, mit welchen Lernzielen an diese Methode heranführt. Das hätte er bestimmt auch gekonnt, aber ich glaube, das wollte er nicht. Das ist nicht sein Ansatz. Sondern er hat schon ein Stück weit als Mensch diese Methode verkörpert und auch seine Begeisterung für die Methode. Das fand ich interessant. Das hat mich, also gute Didaktik ist ja auch, kann ich vielleicht auch noch was zu sagen, wie ich dann in der Methodenlehre, was sozusagen, wie ich das dann später gemacht habe. Aber das Wichtigste war für mich, dass ich gespürt habe, das ist wichtig, machte für ihn einen Unterschied, ob wir da sitzen und danach wieder gehen und denken, ja Gott, haben wir halt irgendwie noch eine Methode kennengelernt, aber so, dass ihm das wichtig war, das hat mich sehr beeindruckt. Und dann so bin ich tatsächlich ja auch geblieben. Also ich habe das dann gemacht und habe da auch dann für das Aufbaustudium eine Gruppendiskussion gemacht und ausgewertet mit mit Krippenerzieherinnen aus der DDR. Es war kurz nach der Wende und das interessierte mich, bin dann dahin, habe eine Gruppendiskussion gemacht und habe die ausgewertet. Und nachdem Ralf das dann gesehen hat und mit mir diskutiert hat, hat er gesagt, willst du nicht dazu deine Promotion vielleicht schreiben? Das ist doch tolles Material. Mach doch mehr Erhebungen. Und so im Grunde war das dann die Initialzündung auch für meine eigene Promotion.
Bleiben wir dann direkt bei dem Punkt, den du jetzt auch schon angesprochen hast. Du hast die Methode dann das erste Mal angewendet. Wie war das für dich? Erinnerst du noch den Moment, vielleicht auch die Frage dahingehend, wie sich der Blick dann für den Forschungsgegenstand, also dieser methodische Blick, entwickelt hat?
Ich kann eigentlich nur anfangen mit der Datenerhebung so und vielleicht noch sehr viel stärker, als es jetzt sich dann entwickelt hat in den letzten Jahren, war am Anfang ja die dokumentarische Methode sehr stark mit der Gruppendiskussion sozusagen sehr stark verknüpft. Und zwar Gruppendiskussion mit Erwachsenen. So von Gruppendiskussion mit Kindern war auch ich da noch viele 10 Jahre vielleicht entfernt. Und von der Analyse von anderen Materialien waren wir ja auch noch entfernt, also die Gruppendiskussion. Und an die ersten Gruppendiskussionen kann ich mich sehr gut erinnern. Wirklich auch als eine Erfahrung, bei denen ich sofort gespürt habe, so möchte ich forschen. Also das erzählgenerierende Fragen ist mir überhaupt gar nicht schwer gefallen. Das ist vielleicht auch ein bisschen, das kann man, glaube ich, auch lernen. Ich übe das auch mit meinen Studierenden, man kann das auch lernen. Aber sozusagen eine grundlegende Haltung, dass man nicht schon immer von vornherein meint, man weiß, was der andere zu etwas denkt, sondern wirklich eine grundlegende Neugier und eine Freude daran, dass Menschen ihre Geschichten erzählen. So, das ist mir, glaube ich, das hat vielleicht auch biografische Hintergründe, weiß ich nicht, das ist mir ganz leicht gefallen. Also die Gruppendiskussion zu erheben war sozusagen wirklich eine große Freude. Und klar, dann habe ich auch immer danach dann reflektiert, waren das gute Fragen? Und natürlich fragt man auch manchmal, wo man denkt, jetzt hättest du vielleicht noch ein bisschen länger warten können. Bin auch generell eher ein bisschen ungeduldiger Mensch. So, das habe ich mir so ein bisschen abtrainiert, ein bisschen ruhiger, ein bisschen geduldiger zu sein. Aber vom Format war das großartig. Und gerade die Erzieherinnen, mit denen ich die Interviews gemacht habe, muss man ja auch sagen, die waren ja unter einem wahnsinnigen Veränderungsdruck, Erwartungsdruck, die Idee, man müsste sich verteidigen gegenüber allem, was da jetzt auf sie einstürmte, und sozusagen so ein Versuch auch, sich nicht zu sehr entwerten zu lassen. Und mit dieser Methode ist es dann tatsächlich gelungen, Ihnen zu vermitteln, ich möchte, dass ihr mir von euren Erfahrungen und Erlebnissen erzählt. Und ist das so, also wie so ein Dammbruch fast gewesen ist, dass die wunderbar erzählt haben. Manchmal muss man sich ja auch mühen. Das kenne ich natürlich auch nach so vielen Jahren Erfahrung. Bis jemand wirklich sich einlassen kann aufs Erzählen, brauchte ich da tatsächlich auch nicht. Die haben sehr viel, sehr lang, sehr beeindruckende, sehr auch für sie sicherlich sehr berührende Geschichten erzählen können. Das war, ja, fand ich eine sehr, wirklich auch eine tolle Erfahrung. Und das heißt aber auch, ich hatte für die ersten Analysen sehr gutes Datenmaterial, was damit zusammenhängt, dass es einfach lange Narrationen waren. So, ich musste jetzt also nicht lange überlegen, oh, ist es eine Fokussierungsmetapher, erzählen die wirklich oder sind sie doch nur auf so einer Ebene des Reflektierens und versuchen irgendwie sich zu rechtfertigen zum Beispiel. Also das waren sehr narrative Gruppendiskussionen, sehr, sehr eigendynamisch, sehr selbstläufig. So, das, was man sich so idealerweise vorstellt, mehr oder weniger. Das heißt, so, auch da, das war ein gutes Ausgangsmaterial, um dann in die Analyse von Diskursorganisationen, in die sozusagen Frage, mit welchen Textsorten habe ich es zu tun, wo sind, es gab ganz viele dramaturgische Höhepunkte immer, Fokussierungsmetaphern, dann gerade auch viele Situationen, wo dann die Fachkräfte dann ja sehr viel durcheinander gesprochen haben oder in den angefangen haben zu Berlinern, weil es dann sehr emotional wurde. So, also daran konnte ich, glaube ich, einfach sehr gut üben, wie diese Methode funktioniert. Und am Anfang, das muss man ja auch sagen, man hat zwar alles Mögliche schon gehört, am Anfang hat man genug damit zu tun, zu unterscheiden, was ist eine formulierende Interpretation und was ist eine reflektierende Interpretation. Also mehr mit komparativer Analyse und Typenbildung, das war ja noch lange vor den Büchern und vor den Artikeln zu Typenbildung. Da hatten wir ja noch gar nicht so viel, worauf wir zurückgreifen konnten. Und dass es dann überhaupt in meiner Arbeit zu dem Versuch einer soziogenetischen Typenbildung gekommen ist, das habe ich auch Ralf zu verdanken, weil er immer gesagt hat, ich hätte das gar nicht gewagt, weil er immer gesagt hat, so, da, doch, das kannst du mit dem Material und mach das und so, also da hat er mich eigentlich sehr ermutigt, mich dann doch ja damals noch auf ein relativ unbeackertes Feld mit der Typenbildung, mit der soziogenetischen Typenbildung zu begeben. Das hätte ich, glaube ich, jetzt ohne seine Begleitung als Doktorvater hätte ich das nicht gewagt. Aber so, aber es ging ja um das Erste. Ich fand dann das Werkzeug, und das sehe ich auch heute noch so, sozusagen die Methode, das hat mir auch sehr gut gefallen, die gibt uns ja ein Besteck, das ist wie ein Werkzeug. So, also man weiß, was muss ich tun in der formulierenden und was in der reflektierenden Interpretation. Und am Anfang ist man noch ungeschickt mit dem Besteck, aber man hat das Besteck. So, also man hat Arbeitsschritte und die können auch beschrieben, die werden beschrieben und so, man kann ein Stück weit auch Arbeitsschritte vollziehen. Und auch wenn man noch manchmal gar nicht so genau versteht, warum tue ich diesen Schritt jetzt? Ich fand das so, da ich habe das dann gemacht und wenn ich es gemacht habe, habe ich gemerkt, das ist der Sinn, wenn ich die Formulierende vor der Reflektierenden mache, weil ich überhaupt da erst verstehe, worüber reden die denn? Das hatte ich eigentlich vorher übersehen oder das ist mir entgangen an dem Punkt. Und also viele, welche Bedeutung manche dieser sozusagen Arbeitsschritte oder Teilschritte in einem Arbeitsprozess haben, habe ich erst verstanden, als ich es gemacht habe mit meinem eigenen Material. So, dann dachte ich, okay, ich kann mit diesem Besteck, was ich da jetzt habe, kann ich sozusagen das, was vorher wie so ein Knoten aussieht, den ich nicht entwirren kann, damit gelingt es mir doch, immer mehr Knoten zu lösen.
Ja, David, Iris hat ja eben viel über vor allen Dingen die Datenerhebung am Anfang gesprochen, in ihrem Beginn der Auseinandersetzung mit der Methode. Und wie war das bei dir eigentlich? Fällt dir die Führung von Gruppendiskussionen schwer?
Also erstmal muss ich mal sagen, ich höre ja gerade zum ersten Mal die Aufnahme und ich finde es sehr schön, wie man hier die Begeisterung bei ihr noch spüren kann in ihrer Erzählung, wie sie die Methode über Ralf Bohnsack kennengelernt hat. Wie quasi auch der Funke übergesprungen ist in den Lehrveranstaltungen mit Ralf Bohnsack. War irgendwie sehr beeindruckend. Die Frage, also Gruppendiskussionen zu leiten, das ist schon nicht einfach. Das ist schon, das hat so seine eigenen Schwierigkeiten. Also erstmal so, wie Iris gerade sagte, auch dieses überhaupt erzählgenerierende Fragen zu finden, zu formulieren und gerade die erste, der Stimulus, das ist schon nicht ganz einfach und sollte man auch unbedingt in Forschungsgruppen mal diskutieren, ob das da gelungen ist, mit denen, der man sich ausgedacht hat. Und nach meinen Erfahrungen ist es auch sehr davon abhängig, wer gerade sozusagen einem gegenüber sitzt. Also wenn man jetzt sozusagen Personen mit akademischem Hintergrund hat und die in eine Gruppendiskussion führt, wie zum Beispiel Dozierende an Universitäten oder Lehrpersonen, dann ist es total schwer, auf so ein alltägliches Erzähl erzählgenerierendes Gespräch zu kommen, weil man irgendwie, also die Person in dem Kontext, wenn man sich dann auch als forschende Person gegenübersetzt, die sind dann ganz schnell dabei, sich zu rechtfertigen, zu theoretisieren und nur zu bewerten. Und da würde ich auch sagen, da hatte ich auch Gruppendiskussionen geführt, die konnte ich dann nicht verwenden, weil sie einfach zu theoretisierend waren. Also die Qualität des Datenmaterials, was auch Iris gesagt hat, ist dann einfach zu schlecht gewesen. Ja. Dagegen, wenn man mit Jugendlichen so eine Gruppendiskussion macht, was wir ja im jetzigen Forschungsprojekt machen, und die auch nicht jetzt in Schule irgendwie abholen, wo sie als Schülerinnen und Schüler wieder angesprochen werden, sondern in Kontexten, in denen man sich für sie interessiert, dann kann das auch manchmal sehr viel einfacher sein, wirklich in so ein alltägliches erzählgenerierendes Gespräch zu kommen. Wie ist es bei dir, Philipp? Hast du da Erfahrung? Gute, schlechte?
Also meine Erfahrungen sind da eigentlich auch positiv. Ich habe das immer gerne gemacht. Ich habe während meines Studiums zum Teil Gruppendiskussionen mit Künstlerinnen geführt. Und ich weiß noch, das waren so die ersten Erfahrungen mit dem Erhebungsverfahren. Ich war natürlich nervös am Anfang und habe mich dann überhaupt gefreut, als ich merkte, okay, die reden wirklich miteinander. Ich glaube, da hattest du die größten Bammel davor, was passiert, wenn die sich irgendwie alle so beschweigen. Aber es ist dann doch interessant zu sehen, wie es irgendwie funktioniert, dass da eine Interaktion startet zwischen den Teilnehmerinnen. Und ja, also so eine Freude und so eine Neugier hatte ich da vielleicht auch schon. Also ich fand das immer spannend, wenn Leute mir aus ihrem Leben erzählt haben. Hab dem auch gerne zugehört. Also habe vielleicht auch so eine Haltung mitgebracht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass so eine Haltung sowieso wichtig ist. Das ist ja auch, darüber wird ja auch gesprochen, ne? Wie verhält man sich in der Gruppendiskussion? Wie kann man Anwesenheit und Interesse irgendwie ausstellen, ohne zu weit einzugreifen oder zu lenken, aber trotzdem halt präsent sein? Das ist ja auch förderlich für eine Gruppendiskussion. Von daher, ja, bisher, das hat eigentlich gut geklappt, würde ich sagen. Ich kenne das auch, dass es zu Theoretisierungen kommen kann. Da kann man dann natürlich mit bestimmten Fragen versuchen, nochmal nachzusteuern. Gerade wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit dem Format, dann merkt man das ja schon während dem Gespräch und hat dann die Möglichkeit, da nochmal irgendwie einzulenken. Der Hoffnung, dass es dann zu verstärkt zu Erzählungen kommt. Ja, David, vielleicht, weil wir das jetzt schon so ein bisschen umkreisen, worauf ist denn zu achten bei der Formulierung von Fragen und auch bei der Leitung von einer Gruppendiskussion?
Okay, dann jetzt nochmal etwas systematisch hoffentlich. Also wenn man eine Gruppendiskussion im Sinne der dokumentarischen Methode leitet, dann ist, wie gesagt, der entscheidende Punkt, ich moderiere sie dann gerade nicht wie ein Seminar oder wie eine klassische Gesprächsrunde, denn es geht nicht darum, möglichst schnell Ordnung herzustellen oder Redeanteile gerecht zu verteilen oder auf ein klares Ergebnis hinzusteuern. Ziel ist vielmehr, eine Gesprächssituation zu ermöglichen, in der sich die Gruppe möglichst selbstläufig verständigt. Denn genau daran zeigen sich die kollektiven Orientierungen und implizites handlungsleitendes Wissen. Also jene Wissensbestände, an die wir ran wollen und die wir nicht durch zu viele Common-Sense-Theorien verdeckt haben wollen. Für die Formulierung von Fragen heißt das vor allem, die Einstiegsfrage oder der Eingangsstimulus muss offen sein und Erzählungen oder Beschreibungen anstoßen. Gute Fragen eröffnen einen Erfahrungsraum, schlechte Fragen engen schon ein. Also eher, erzählt doch mal, wie das bei euch war oder wie lief das konkret ab, und gerade nicht fragen, findet ihr das gut oder ist das nicht problematisch und so weiter. Solche wertenden und stark fokussierenden Fragen lenken zu früh auf explizite Meinungen, während die dokumentarische Methode stärker an der Praxis, an Erfahrungen und am Wie des Geschehens interessiert ist. Nochmal ein Beispiel in unserem aktuellen Jugendforschungsprojekt, in dem wir das generationale Ordnen von Jugendlichen im ehrenamtlichen Engagement rekonstruieren, fragen wir zum Eingangsstimulus immer, also nachdem wir kurz sozusagen das Setting vorgestellt haben und dass man auch miteinander ins Gespräch kommen soll, was macht ihr so, wenn ihr zusammen seid? Wichtiger als das Verb erzählen ist aus meiner Sicht, dass es um den alltäglichen Kontext also geht, in dem die Gruppe sich konstituiert und der möglichst alltagsnah dann zur Darstellung gebracht werden kann. Wichtig ist außerdem, dass sich meine Intervention an die Gruppe als Gruppe richten und nicht ständig an einzelne Personen. Ich sollte also nicht vorschnell irgendjemanden aufrufen oder nachhaken oder strukturieren. Auch Pausen muss ich aushalten. Das hatte Iris ja auch kurz hier angesprochen, dass das manchmal schwerfallen kann. Wenn das Gespräch stockt, heißt das nicht sofort, dass es gescheitert ist. Erst wenn die Gruppe wirklich an einem Punkt angekommen ist, an dem es sie nicht weitergeht, kann ich mit immanenten Nachfragen arbeiten. Also mit Nachfragen, die eng am bereits Gesagten bleiben. Wie war das genau? Könnt ihr dazu noch was erzählen? Was ist da passiert? Der Grundsatz lautet also, so wenig Steuern wie möglich und so viel Selbstläufigkeit wie möglich. Denn sobald ich als Leitung zu stark moderiere, verändere ich genau die Kommunikationsform, die ich eigentlich untersuchen will. Im Sinne der dokumentarischen Methode ist eine gute Leitung deshalb oft gerade daran zu erkennen, dass sie sich zurücknimmt, offene Erzählräume schafft und die Gruppe ihre eigene Relevanzen entfalten lässt. Sinnvollerweise ist dann am Ende der Gruppendiskussion noch Platz für Fragen und Themen, die vor allem für mich als forschende Person relevant sind, obwohl man mehr auf normative Bewertungen, Theoretisierungen der Beteiligten zielt. Dafür stellt man dann exmanente Nachfragen. Und vielleicht noch ein Praxistipp. Meiner Erfahrung nach lohnt es sich, die Gruppendiskussion gerade nicht mit diesem Label den Beteiligten vorzustellen, sondern dafür die Bezeichnung Gruppengespräch zu nutzen. Denn beim Wort Gruppendiskussion rufen viele Menschen doch eher diese theoretisierenden, argumentierende Formate auf, was, so scheint mir, bei dem Wort Gruppengespräch viel weniger der Fall zu sein.
Super, vielen Dank, David. Nun geht es weiter mit einer Frage nach den Ergebnissen aus der Dissertationsschrift Krippenerziehung in der DDR, Alltagspraxis und Orientierungen von Erzieherinnen im Wandel. Möchtest du noch ein bisschen was über das Dissertationsprojekt mündende, also über das Projekt an sich sprechen, was du herausgefunden hast, auch gerne noch über die Erhebung hinaus, also auch wenn du sprichst, es gab eine Typenbildung, gerne noch ein paar Ergebnisse vielleicht kurz präsentieren.
Also ich mache jetzt keine Zusammenfassung der Ergebnisse, aber ich hatte am Anfang sozusagen eine Suchstrategie, dass ich überlegt habe, welche Einrichtung wähle ich denn aus? Ich habe insgesamt 16 Gruppendiskussionen gemacht und eine Idee war Stadt Berlin und so Dorf könnte vielleicht einen Unterschied machen. Sehr große Einrichtungen gab es ja in der DDR, vor allem diese großen Kinderkombinationen, sehr große und kleine Einrichtungen. Und dann hatte ich gedacht, ich suche mal Einrichtungen, die nach der Wende erstmal so weitergearbeitet haben und welche, die sich dann einem bestimmten pädagogischen Ansatz, Montessori oder Situationsansatz, also die gesagt haben, wir wählen irgendwie einen reformpädagogischen Ansatz. Und so habe ich dann erstmal angefangen, habe meine ersten 10 Gruppendiskussionen erhoben und dann dachte ich jetzt, ganz klassisch, jetzt werte ich erstmal aus. Sowas kann man ja auch nur machen, wenn man eine Dissertation schreibt, bei einem Forschungsprojekt nicht mehr. Und dann gucke ich, was brauche ich denn noch, um meine Typenbildung zu sättigen. Vielleicht finde ich ja etwas, was mir vorher gar nicht klar war. Und tatsächlich ist es dann auch so gewesen, dass ich relativ bald eigentlich in meinem Material sich herauskristallisiert hat, dass es was einen Führungsstil gab von Leitungen, so kann man es vielleicht sagen, dass es sozusagen im Transformationsprozess Leitungen gab, die sehr vielleicht etwas langsamer als andere, aber die mit ihrem Team sozusagen auf diesen Weg der Neuorientierung gegangen sind. Und das, wenn man sich das heute vorstellt, wenn man jetzt heute noch in so eine Ostkrippe gehen würde, so, dann du würdest wahrscheinlich sagen, das kann nicht sein. Das so, also so ein fundamentaler Unterschied zu dem, was ich auch kannte. Also, die mussten von Grund auf sich neu orientieren in ihrer Haltung, in ihrem Bild vom Kind, in ihren Praktiken. Dann gab es Leitungen, die selber das auch wahrgenommen haben. Das ist wirklich ein großes Ding und mit ihrem Team probiert haben, manches wieder zurück, dann weiter. Also sich ein Stück weit Zeit gelassen haben für die Transformation. Und es gab die, die gesagt haben, so, jetzt ist so wie früher arbeiten wir nicht mehr. Wem das nicht passt, der kann gehen. Jetzt wird mit keiner Situationsansatz, also mit dem und dem neuen Konzept gearbeitet. Und die haben dann ihre Teams verloren. Also dann gab es auch sowas wie einen inneren Widerstand. Das waren im Grunde dann die Teams, die mit den Leitungen, die waren bei den Gruppendiskussionen natürlich nicht dabei. Das waren die Teams, die sozusagen im Stillen einfach so weitergemacht haben wie früher und gesagt haben, ja, das interessiert uns nicht, was die Leitung da sagt. Und also eher so ein sich dann dagegen wirklich völlig oppositionell verhalten haben. Also es hatte dann sehr viel tatsächlich zu tun mit dem Leitungs- oder Führungsstil eigentlich. Und das war dann schwierig mit dem Nachsamplen, weil das kann man ja nicht vorher erfragen. Das sind ja keine Strukturmerkmale, wie zu sagen, okay, ich brauche noch 2 kleine Einrichtungen, sondern ich habe dann nochmal 6 Gruppendiskussionen gemacht und habe einfach gehofft, so ich kann da noch Material finden, was das ein Stück weit verdichtet. Ja. Und das Zweite, was ich wirklich auch fand, was ein interessantes Ergebnis ist, dass es sozusagen, dass die Vielfalt sehr groß war, dass es Teams gab, die wirklich auch zu 100% überzeugt davon waren, dass die Erziehung, Bildung zur allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit, dass sie schon in der Krippe auf jeden Fall anfangen muss. Und dass sozusagen die ganze Altersnormierung und Beschäftigungsangebote, an denen alle Kinder teilnehmen müssen, also Kollektivierung in diesem Sinne, dass das gut und richtig ist. Und es gab aber genauso gut Teams, die versucht haben, Spielräume zu nutzen. Und ich kann mich erinnern, dass eine Gruppendiskussion in einem Dorf etwas außerhalb von Berlin, das hing aber auch natürlich mit der Leiterin zusammen. Es kamen immer Kontrollen, Fachberatungen, die eben keine beratende, sondern eine sehr stark kontrollierende Funktion hatten. Und die hatte dann moniert in diesem Team, und das erzählen die in einer ganz wirklich ausführlichen Erzählung, warum auf dem Tisch eine weiße Tischdecke mit roten Marienkäferchen liegt. So, dass die sollte weg vom Tisch. Dann hat die Leiterin offenbar gesagt, zeigen Sie mir doch mal in Ihren Vorschriften, wo steht denn, weiße Decken mit roten Marienkäferchen sind verboten in der Krippe. Das erzählen mir die Fachkräfte und sagen, na, die hatte Zivilcourage. Also das war dann Zivilcourage, weil das natürlich, also die Vorschriften waren sehr detailliert, aber so detailliert nun auch nicht. Und dann sagen sie so, und dann durfte sie liegen bleiben, die Decke. Das hat unsere Leiterin geschafft. Die hatte Zivilcourage. So. Also natürlich gab es auch Spielräume, aber setzte voraus, dass es Leitungen gab, die sich dann auch sehr stark vor ihre Fachkräfte gestellt haben. Also die hatten da, die Leitungen hatten schon eine ganz wichtige Funktion, wenn es möglich war, sozusagen auch ein bisschen alternative Wege zu gehen. Und dann konnten das die Leitungen machen und dann wurde eben irgendwie, wenn klar war, es kommt eine Kontrolle, dann wurde eben 2 Wochen mit den Kindern geübt, damit die dann auch das zeigen können, was im Plan steht für die Altersstufe. Das haben mir einige Teams auch erzählt. So, und dann haben sie gesagt, okay, dann haben wir erstmal wieder alle durchgeatmet, haben die Kinder gelobt, habt ihr toll gemacht. So, und dann haben wir wieder doch ein Stück weit auch freier gearbeitet. Aber das geht natürlich nur, wenn es einen Deal gab, was von der Leiterin mitgetragen wird. Okay, wir müssen das jetzt so machen. Wir strengen uns an. Wir geben da das, sozusagen, ja, die Norm. Wir folgen dieser Norm. Wir bedienen die Norm, würden wir heute sagen. Aber unsere habituelle Orientierung ist eigentlich eine andere. Und die behalten wir auch bei. Aber so wir in diesem Prüfungssetting zeigen wir, dass wir normkonform handeln.
Vielleicht dann auch damit verbunden, vielleicht aber auch noch einen Schritt zurück, als es um das Kennenlernen der Methode ging, kamen schon so 2, naja, Punkte zu sprechen, die man mit der Frage verbinden könnte, was dich an der Methode gereizt hat. Also ich habe rausgehört, das war zum einen
auch die Haltung von Ralf Bonsack in der Art und Weise, wie er die Methode, die er weitergegeben hat, auch eine vorhandene Neugier, vielleicht eine grundsätzliche, die man mit der Methode irgendwie einfangen kann. Es gibt sozusagen einen Raum, ein offener Raum, den man irgendwie so mit der Methode vielleicht auch begehen kann und da selber auch überrascht wird. Gab es sonst vielleicht noch weitere, die dich an der Methode gereizt haben? Warum vielleicht auch keine andere? Denkbarerweise mit so einem psychoanalytischen Hintergrund hätte es ja vielleicht auch objektive Hermeneutik sein können.
Darüber habe ich mir tatsächlich im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht. Also ich glaube von meiner Biografie her, ich hatte bewusst dieses Studium gewählt, weil ich systemische Familientherapeutin werden wollte. Das war sozusagen das Ziel. Mit 18 fängt man an zu studieren, weil ich damals schon wusste oder ahnte, dass wenn es in einer Familie ein bestimmtes Problem gibt oder eine Person der Problemträger in Anführungsstrichen ist, es nützt ja nichts, dann nur mit diesen Menschen zu arbeiten. Ich muss doch mit der Familie arbeiten. So, das heißt, möglicherweise gab es so eine Erkenntnis, dass das immer etwas mit dem kollektiven Zusammenhang, mit dem kollektiven Erfahrungsraum zu tun hat, in dem ein Mensch ist, warum da sozusagen sich eine bestimmte in einer Gruppe wie einer Familie, also in diesem interaktionalen kollektiven Erfahrungsraum, würden wir jetzt sagen, so dass da ein Mensch ein bestimmtes Verhalten ausprägt. So, daran habe ich damals natürlich noch nicht gedacht, aber zeigt vielleicht schon, mich interessierte so, warum? Also die Frage nach dem Warum. Und das ist auch das, was mich, glaube ich, dann immer an der dokumentarischen Methode interessiert hat. Warum ist das so? Nicht nur, welche Unterschiede finde ich? Also nicht nur die sinngenetische Typenbildung, sondern eigentlich will ich immer diese Warum-Frage gerne auch noch anschauen. Oder ich will mir besser erklären können, warum ist es in dem Kindergarten so? Warum entwickeln sich in diesem Kontext diese Orientierungen und nicht andere Orientierungen? Das kommt vielleicht tatsächlich ein bisschen daher, dass mich das auf der individuellen Ebene, sozusagen die Psychologie guckt ja eher sozusagen auf das Individuum, dass mich das immer interessiert hat und dass es dann eigentlich leicht war, sozusagen zu der Methode zu switchen und eben das nicht nur, deswegen habe ich auch, ich finde es schon interessant mit den biografischen Interviews, aber ich habe selber nie gemacht, anders als Arndt, der sich ja dann in die Richtung, weil mich tatsächlich immer sehr viel stärker diese kollektiven Dynamiken interessiert haben. Was passiert in einem Team, was passiert in einer Kindergruppe, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen, die sich vielleicht nicht kennen, die aber sozusagen auf dieselben konjunktiven Erfahrungen zurückgreifen können. Also das ist immer das, wenn ich dann entscheiden muss, habe ich mich dann doch immer wieder, obwohl ich das andere auch spannend finde, habe ich mich immer wieder für sozusagen die, nicht für das Individuum, sondern für andere Erhebungsmethoden, die eher das Kollektive in den Blick nehmen, entschieden.
Iris hat sich also sehr stark für Kollektive und auch das Warum im Zusammenhang mit diesen Kollektiven wie etwa Teams interessiert und also schon immer ein Interesse gehabt, was auch stark in Richtung soziogenetische Typenbildung geht. David, sollen wir nochmal zusammentragen, was es mit dem Warum zu den auch eben schon von Iris präsentierten Befunden und Einsichten in ihre DIS auf sich hat?
Das, Philipp, wäre wirklich sehr hilfreich, denn diese Frage nach dem Warum ist ja doch immer dann die, die einen auch als qualitativ Forschender stark interessiert und die nicht so einfach in der dokumentarischen Methode verortet ist.
Okay, also neben der Typisierung von rekonstruierten pädagogischen Orientierungen mit Teams von Erzieherinnen hat Iris die typisierten Orientierungen auch entlang verschiedener Dimensionen in Bezug zum jeweiligen Erlebniszusammenhang oder eben existenziellen Hintergrund setzen können und so eine mehrdimensionale Typologie in ihrer Dissertation aufgebaut. An jeder Gruppe konnten dabei unterschiedliche, ineinander verschachtelte Bedeutungsschichten herausgearbeitet werden, die das Warum insofern beantworten, als sie zeigen, in welchen sozialen Zusammenhängen, also in welchen kognitiven Erfahrungsräumen diese Orientierungen fundiert sind. Diese bestehen aus einer Typik sozialräumlicher Milieus, einer Typik des hierarchischen Profils, einer Einrichtung und einer Typik der Leitungsstile. Dazu haben wir eben schon ein bisschen was gehört. Ich gebe jetzt aber nochmal ein bisschen systematischeren Überblick. In der Typik sozialräumlicher Milieus werden Zusammenhänge zwischen pädagogischen Orientierungen und professionellen Handlungsmustern und dem sozialräumlichen bzw. räumlichen Hintergrund deutlich. Das Dorf erscheint dabei als ein Kontext, in dem die Erzieherinnen größere Gestaltungsfreiräume gegenüber staatlicher Verriegelung sehen und in dem stärker kindzentrierte sowie emotional geprägte pädagogische Orientierungen möglich werden. Im Hinblick auf den durch die Wende eingeleiteten Transformationsprozess wird die Randlage des Dorfes zum Schutz vor überrollenden Entwicklungen. Neuen pädagogischen Konzepten nähern sich die ländlichen Gruppen allmählich auf der Grundlage eigener Initiative an. Die Metropole wird demgegenüber als ein Kontext beschrieben, in dem sich staatliche Vorgaben, Kontrolle und äußere Einflüsse stärker verdichten. Im Hinblick auf den Transformationsprozess führt diese Situation zu zwei entgegengesetzten Reaktionen. Bei manchen Gruppen kommt es zu einer Verteidigungshaltung bis hin zu einer Stagnation im Prozess der Veränderung. Bei anderen Metropolengruppen dagegen zu einem dynamischen Veränderungsprozess. Die kleineren Einrichtungen werden als sozialer Kontext aufgerufen, der durch Überschaubarkeit und persönliche Beziehungen geprägt ist und in dem sich eher Nähe, Emotionalität und die Möglichkeit einer stärker individuellen Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse ausbilden. Der Wandel der Handlungspraxis vollzieht sich hier eher im Modus einer allmählichen, teamgetragenen Neuaneignung. Die großen Einrichtungen dagegen erscheinen als Kontexte, in denen Anonymität, Standardisierung und eine stärkere Objektivierung der pädagogischen Beziehungen dominieren und in denen der Prozess der Neuorientierung eher erschwert bzw. durch bestehende Routinen überlagert wird. In der Typik des hierarchischen Profils einer Einrichtung werden Unterschiede in Bezug auf die Auseinandersetzung mit den umfassenden staatlichen Vorgaben herausgearbeitet, wobei sich diese besonders im Kontext der nach der Wende notwendig gewordenen Neuorientierung und Veränderung der Handlungspraxis zeigen. Eine hohe Position in der beruflichen Hierarchie, etwa als Leiterin und also eine Funktion auf der Schnittstelle zwischen der in Anführungszeichen normalen Erzieherin und den der Krippe übergeordneten Entscheidungs- und Kontrollinstanzen, ist dabei mit erweiterten Möglichkeiten verbunden, sich kritisch auf staatliche Vorgaben zu beziehen, Gestaltungsspielräume zu nutzen und Abweichungen im pädagogischen Alltag auch im Prozess der Umgestaltung aktiv zu erproben. Eine niedrige Position in der beruflichen Hierarchie führt demgegenüber eher zu Erfahrungen von Fremdbestimmung, Rechtfertigungsdruck und eingeschränkter Handlungsmacht, wodurch die Neuorientierung und Veränderung der Handlungspraxis häufig eher im Modus der Anpassung, Unsicherheit oder Rückzug verläuft. In der letzten Typik der Leitungsstile werden Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Stilen der Leitungstätigkeit und der Bewältigung der komplexen Veränderungs- und Umgestaltungsanforderungen durch die Teams der Erzieherinnen herausgearbeitet, die sich im Zuge der Wende in besonderer Weise verdichten. Ein autonomiefördernder, demokratischer Leitungsstil ist dabei dadurch gekennzeichnet, dass er diskursive Auseinandersetzungen im Team ermöglicht, Vorschläge zulässt und die schrittweise Aneignung neuer pädagogischer Konzepte im Prozess der Neuorientierung unterstützt. Ein kontrollierend lenkender, autoritärer Leitungsstil führt demgegenüber eher zu Verunsicherung, Abwehr und Blockieren im Prozess der Veränderung und erschwert damit die Neuorientierung und Transformation der Handlungspraxis. Ein zurückhaltender, stärker administrativ ausgerichteter Leitungsstil kann wiederum dazu führen, dass inhaltliche Aneignungen, Anregungen fehlen und die Neuorientierung eher über die Reproduktion eingespielter Routinen verläuft. Wenn euch das näher interessiert, dann werft selbst einen Blick in diese sehr spannende Arbeit. Wir packen sie in die Shownotes.
Philipp, vielen Dank für die ausführliche Darstellung.
Das Warum steht auch in der nächsten Frage nochmal im Fokus.
Vielleicht noch eine Rückfrage dazu. Die Frage nach dem Warum.
Wie kann mit der dokumentarischen Methode im Forschungsprozess eine Antwort auf das Warum gefunden werden? Könntest du vielleicht dazu noch ein paar Dinge sagen? Also ab wann ist es für dich sozusagen etwas an Erklärung vorhanden?
Ich meine, die soziogenetische Typenbildung, die Rekonstruktion von Typiken, das ist ja wirklich ein ganz großes Ziel und ich brauche auch eine bestimmte Anzahl von Fällen. Also da würde ich sagen, ja, das mit einem Fall nur zu arbeiten, das zumindest mit der dokumentarischen Methode kann das nicht zu einer wirklich hinreichend gesättigten Typologie auf der Ebene von Typiken führen, auf der Ebene von Typen, den genetischen Typen ja auch nicht. Aber diese Suche nach soziogenetischen Spuren, die kann ja eigentlich viel früher beginnen. Also selbst wenn ich eine Gruppendiskussion mit einem Team mache und erstmal verstehen will, warum denkt, arbeitet ihr in einer bestimmten Art und Weise? Was ist euer Bild vom Kind? Was sind eure Erfahrungen eigentlich mit der Pädagogik, die ihr praktiziert? Dann kann ich sie verstehen und beschreiben. Ich kann aber auch in einer bestimmten Art und Weise, wenn ich frage, zum Beispiel, wo habt ihr eure Ausbildung gemacht? Was sind eure eigenen Erfahrungen eigentlich gewesen? Wart ihr selbst im Kindergarten? Wie seid ihr zu dem Beruf gekommen? Das sind ja immer schon Fragen nach der Genese von Orientierungen. Und das würde ich sagen, so versuche ich immer, oder es liegt eigentlich irgendwie auch relativ nahe, dass ich sozusagen mit meinen Fragerichtungen, wenn ich mich dann als Interviewerin einschalte, immer genau in die Richtung frage, weil ich darüber auch, vielleicht ist es auch einfacher, besser verstehe, aus welchen Erfahrungen heraus sich welche Orientierungen entwickelt haben. Vielleicht ist auch der Begriff, das besser zu verstehen und nachzeichnen zu können in der Genese, ist vielleicht der bessere Begriff als erklären, weil dann so sind wir im Grunde in einem anderen Paradigma. Aber so, das habe ich jetzt eben nur benutzt, weil das tatsächlich vom Ausgangspunkt her wollte ich immer wissen, zum Beispiel, warum wird ein junges Mädchen in einer Familie magersüchtig? Warum ist das so? Wie kann man das erklären? Weil dann könnte man doch dann als Familientherapeutin sozusagen mit diesem System Familie so arbeiten, dass man da sozusagen vielleicht einen anderen Weg gehen kann und der Symptomträger auch einen anderen Weg findet. So, das war ein bisschen plakativ, jetzt methodisch so noch gar nicht gedacht, aber das war sozusagen meine innere Motivation.
Würdest du sagen, es galt dann vielleicht auch Handlungsmöglichkeiten darüber ausfindig zu machen?
Auch eine sehr gute Frage. Darüber habe ich tatsächlich auch mit Ralf öfter gesprochen, weil mir natürlich immer meine Sozialisation und auch meine tiefe Verortung in der Pädagogik in die Quere gekommen ist. Der Ursprung der Methode ist eben ein soziologischer. So, und da geht es ja weniger um die Frage, was bedeutet das jetzt für so praktisches Handeln, für die Gestaltung von Erziehung und Bildung zum Beispiel. Aber ich bin durch und durch Pädagogin. Ich habe ja sehr stark, das ist das Prägendste eigentlich in meinem Studium. Ich habe bei Christoph Wulff studiert. Komme da aus der pädagogischen Anthropologie und bin auch von ihm, durfte ja dann noch ein Jahr auch mit ihm zusammenarbeiten in einem Projekt, in dem Ritualprojekt, wo ich dann auch mit der dokumentarischen Methode gearbeitet habe und bin aber sehr stark und fühle mich auch beheimatet. Ich bin keine Soziologin, ich bin durch und durch Pädagogin. Das muss man dann erstmal akzeptieren. Und auch den eigenen damit verbundenen normativen Blick akzeptieren. Wenn ich über Pädagogik spreche, dann kann ich das nicht ohne über ethische Fragen, ohne über Wertorientierungen, ohne über auch Visionen davon, wo Pädagogik eigentlich hinführen soll. Wir können keine Pädagogik machen, wenn wir nicht eine Vision haben davon, was wollen wir denn mit dieser Art von Pädagogik? Ich fand aber, ich habe das immer, es ist mir immer besser gelungen, würde ich sagen, das zu versöhnen und zu sagen, wenn ich meine Sensibilisierung für bestimmte Fragen kommt aus der Pädagogik. Dann habe ich eine Methode, die mir hilft, meine eigene Standortverbundenheit zu kontrollieren und mich auch fremd zu machen. Ich glaube, das kann ich wirklich sehr gut, wenn ich Kinder beobachte oder Pädagogik. Manchmal passiert einem das natürlich trotzdem, dass man dass man urteilt. Also, dass ich denke, das gefällt mir, so wie wir alle das im Alltag tun. Oder denke, oh je, das, was ich da jetzt sehe. Und da tatsächlich ist mir aber auch die Methode so, sozusagen, ich habe sie so inkorporiert, so, die ist mir so verwurzelt, dass ich das sofort merke und ganz leicht in die besser verstehen wollende Haltung gehen kann. Also dann immer denke, das muss ich mir jetzt nochmal genauer anschauen und länger. Und ich muss auch erstmal mit den Pädagoginnen sprechen. So, sie sollen mir mal erzählen von ihren Erfahrungen damit. Oder auch, also wenn ich jetzt nicht gerade Erhebungen mache, sie zu fragen, warum macht ihr das so? Also ich bin ja nicht nur als Forscherin unterwegs, sondern ich bin ja gerade in Südtirol auch sehr viel in den Kindergärten. Wenn ich dann im Gespräch unter Pädagoginnen bin, dann, und das auch das sind ganz interessante Fragen, finde ich, aus denen ich dann auch viel entnehmen kann, wenn sie mir erklären, was ihrer Meinung nach sozusagen der Grund ist, warum sie so handelt. Also das in sozusagen in der Phase hilft mir dann die Methode wirklich zu erkennen, ich bin da standortverbunden und an einem bestimmten Punkt so rund um die Kinderrechte auf wirklich beinhart und habe da eine ganz, ganz starke, ganz, glaube ich, auch natürlich gut begründbare, aber eine ganz starke, ganz starken Standpunkt, in dem es dann in erster Linie und auch in zweiter und in dritter um die Kinder geht. So, und da auch ziemlich kompromisslos bin. Die Frage ist dann, was macht man damit und wie geht man damit um als Pädagogin? So, also obwohl ich das habe, dann zu sagen, ich gehe mit meinen Methoden, sowohl der Erhebung als auch der Auswertung, kann ich das erstmal suspendieren, wie wir sagen, zumindest eine Weile, und arbeite mit den Methoden und entdecke dann eben auch zum Glück oft viele Sachen, wo ich mir selber sozusagen dann auf die Sprünge komme und denke, ja, okay, im ersten Moment hast du das so gesehen, aber wenn du es jetzt aus einer anderen Perspektive oder vielleicht in der Komparation mit anderen Beispielen, wenn das deine Vergleichshorizonte sind und nicht nur du selber, dann kannst du es anders sehen. Du kannst natürlich jetzt einen viel differenzierteren Blick darauf gewinnen. So, und dann komme ich zu meinen Erkenntnissen, jetzt in welchem Projekt auch immer, klein oder groß. Und dann, manchmal kann man auch einfach grundlagentheoretisch arbeiten und bestimmte Erkenntnisse generieren, aber es ist schon mein großes Anliegen, dann die pädagogische Frage zu stellen, was bedeutet das jetzt aber für die Frühpädagogik? Wie müsste denn, was könnte man tun, was müsste man tun, um da bestimmte Erkenntnisse, die man gewonnen hat, die ich dann pädagogisch rahme und sage, das ist, sagen, entspricht nicht dem, was wir interaktionsethisch und Kinderrechte basiert, was wir erwarten können müssen von Fachkraft, Kind-Interaktion. So, und dann ist die Frage, was müsste man denn tun in der Ausbildung, in der Weiterbildung, in der Qualitätsentwicklung in einer Einrichtung, um das zu verändern? Also das ist mir schon wichtig. Ich habe immer tatsächlich auch, und am Anfang weiß man immer nicht, kann das irgendwie ein Grund sein, aber ich mache ja Kindheitsforschung oder Kinderperspektivenforschung eigentlich. Kindheitsforschung ist ja viel größer, was ich mache, ist dokumentarische Kinderperspektivenforschung. Und es geht mir tatsächlich darum, in 5 oder 6 Jahren gehe ich in Rente, ich will, dass Kinder es besser haben. Und dass sie sozusagen die Möglichkeiten, die sie haben, eine glückliche Kindheit im Hier und Jetzt zu erleben und dass alle Kinder, egal woher sie kommen, unabhängig von, dass jedes Kind sozusagen eine gute Kindheit hat und eine bestmöglich sich entwickeln kann in all seinen Potenzialen. Ich rede jetzt nicht von, dass alle Kinder dann irgendwie möglichst schulfähig sind oder so. Es geht mir um was anderes. Aber dass jedes Kind wirklich ein Recht darauf hat, von sehr gut qualifizierten Fachkräften begleitet zu werden auf diesem Stück seines Lebens, das so ist mir wirklich auch ein ganz wichtiges Anliegen.
Die Frage der Bewertung von rekonstruierten Orientierungen hat im Rahmen der dokumentarischen Methode in den letzten Jahren insgesamt, so scheint mir, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Was sich zum Beispiel auch in dem relativ jungen Ansatz von Ralf Bonsack zeigt, die Diskursethik in seine Professionalisierungstheorie zu integrieren. Zu der Frage nach der praktischen Relevanz der dokumentarischen Methode für professionelles Handeln wird Iris selbst in einer späteren Folge noch mehr und viel Interessantes sagen. Was man hier aber schon festhalten kann, in der nachträglichen Verschiebung der Ebene von der Analyse und Deskription zur Bewertung, Kritik und Fragen der Intervention und damit auch zu möglichen Handlungsalternativen geht es also über zu Fragen nach der Normativität. Und dies scheint nicht nur für bestimmte Handlungsfelder wie für die Pädagogik relevant zu sein. David, kannst du uns etwas zum Verhältnis von dokumentarischer Methode und Normativität sagen?
Also wenn man über das Verhältnis von dokumentarischer Methode und Normativität spricht, dann ist die einfache Antwort erstmal verführerisch. Die dokumentarische Methode will gerade nicht normativ urteilen, sondern rekonstruieren. Und das stimmt auch, aber eben nur zur Hälfte. Denn der methodische Kern ist zunächst tatsächlich, dass nicht gefragt wird, ob eine Aussage wahr, richtig oder moralisch gut ist, sondern wie sich in ihr Orientierungen, Deutungen und Formen von Praxis dokumentieren. Genau deshalb ist in diesem Zusammenhang von der Einklammerung des Geltungscharakters die Rede, so wie Mannheim das genannt hat. Und genau deshalb heißt es auch, dass es nicht darum geht, ob die Darstellungen faktisch wahr oder richtig sind, sondern es interessiert, was sich in ihnen über die Darstellenden und deren Orientierungen dokumentieren. Zitat Ralf Bonsack. Der springende Punkt ist aber, daraus folgt eben nicht, dass dokumentarische Forschung normfrei wäre. Das wäre zu schön und auch zu schlicht. Denn Normativität kommt in allen möglichen Stellen wieder rein. Bei der Auswahl des Themas, bei der Frage, was überhaupt als gesellschaftlich relevant ist, bei den theoretischen Vorannahmen, bei den Forschungsfragen und natürlich auch bei der Position der Forschenden selbst. Mannheim selbst hat das umschrieben als einen unaufhebbaren Rest von willensmäßigem Wissen, der auch dann noch vorhanden ist, wenn man alle bewussten und expliziten Wertungen und Stellungnahmen abgebaut hat. Das heißt ja, selbst wenn man bewusst Wertungen abbaut, verschwindet die Perspektivität nicht einfach. Und genau da wird es spannend, denn dann ist die eigentliche Frage nicht mehr, ist die dokumentarische Methode normativ oder nicht, sondern eher, wie geht sie mit Normativität um? Aus meiner Sicht ist das so. Ihre Stärke liegt gerade nicht darin, so zu tun, als stünde sie völlig außerhalb gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse. Ihre Stärke liegt eher darin, normative Geltungsfragen zunächst methodisch zurückzustellen, um rekonstruieren zu können, wie Orientierungen entstehen und zugleich die eigene Standortgebundenheit und Positionierung reflektiv mitzubedenken. Die nächste CES-Jahrestagung 2027 wird sich auch genau mit dieser Frage beschäftigen, also die Verbindung von dieser methodischen Frage mit der gesellschaftspolitischen Lage. Da geht es nicht bloß um eine interne Methodendebatte, sondern auch um das Verhältnis von Forschung, Wissenschaftsfreiheit, politischen Dynamiken und gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Und genau in diesem Zusammenhang taucht dann eben die alte Frage wieder auf, ob rekonstruktive Forschung Gefahr läuft, zu distanziert, zu indifferent und im schlimmsten Fall zu konformistisch zu werden. Interessanterweise schließt diese Frage ja an einen alten Streit zwischen der mannheimischen Wissenssoziologie und der kritischen Theorie an. So hat zum Beispiel Horkheimer 1930 ein neuer Ideologiebegriff sich an Mannheims Ideologiearbeit abgearbeitet. Horkheimer kritisiert, dass Mannheim den marxistischen Ideologiebegriff so stark verallgemeinert, dass er seine politische und gesellschaftskritische Schärfe verliert und am Ende wieder in Metaphysik zurückfällt. Mannheim fragt, welcher soziale Standort steckt hinter einer Denkweise? Die kritische Theorie fragt schärfer, welche gesellschaftliche Funktion hat diese Denkweise und welche uneingelösten Wahrheitsanspruch enthält sie? Also, die dokumentarische Methode ist nicht einfach normfrei. Sie lebt vielmehr von einer methodischen Distanz zu normativen Geltungsansprüchen, aber gerade diese Distanz entbindet sie nicht von der Aufgabe, die eigene Aspekthaftigkeit, Standortgebundenheit und Verstrickung in gesellschaftliche Kraftverhältnisse offenzulegen. Oder noch kürzer, nicht Normativität verschwindet, sondern der Umgang mit ihr wird reflexionsbedürftig. Und genau darin liegt die eigentliche Produktivität dieser Debatte.
Vielen Dank, David, für diesen interessanten Einblick. Die von dir erwähnte historische Auseinandersetzung zwischen kritischer Theorie und Wissenssoziologie über Fragen unter anderem der Normativität hat interessanterweise gerade vor dem Hintergrund krisenhafter gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen auch im weiteren Feld der Sozialwissenschaften wieder Konjunktur. So fordert etwa Frank Adloff in seinem jüngst erschienenen Buch Mögliches in der Klimakrise, Zitat, die Soziologie und die anderen Sozialwissenschaften haben gerade im Anthropozän eine ethische Verpflichtung, soziale Ordnung nicht nur zu beobachten, sondern auch zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen des Klimawandels beizutragen. Zitat Ende. SozialwissenschaftlerInnen sind somit aufgerufen, so heißt es an einer anderen Stelle, Zitat, auch aufs Spielfeld zu gehen und auszusprechen, was wirklich und damit objektiv der Fall ist, aber auch was möglich erscheint und was normativ geboten ist. Zitat Ende. Zu diesem Fragekomplex erfahren wir in einer späteren Folge, insbesondere mit Fokus auf die dokumentarische Methode und ihre Konsequenzen für professionelles Handeln noch mehr. Nun geht es erstmal weiter mit einer Frage zu Schwierigkeiten beim ersten Forschen mit der dokumentarischen Methode. Mit diesem letzten Einspieler endet auch diese Folge 10. Wir sagen deshalb an dieser Stelle schon mal Danke fürs Einschalten. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder ein paar erkenntnisreiche Momente.
Sendet uns gern Anregungen und Kritik an kontakt@lebendige-methode.de. Danke und bis zum nächsten Mal.
Aber wenn du dich auch noch ein bisschen so an die Anfänge zurückerinnerst, gab es denn Schwierigkeiten beim ersten Forschen mit der Methode? Und wer oder was hat dir dabei geholfen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, Probleme zu bearbeiten?
Also ich glaube, die größte Hürde war erstmal tatsächlich, mich auf so ein komplexes methodologisches, theoretisches Konstrukt einzulassen und das zu verstehen in seinen ganzen Tiefen, also auch in den Hintergründen, in den theoretischen Hintergründen. So, ich muss sagen, habe ich nicht Mannheim gelesen. Das kam jetzt bei uns im erziehungswissenschaftlichen Studium nicht vor. Also dann doch relativ spät, ja, ne, im graduierten Studium dann nochmal anzufangen und im Rahmen meiner Diss mich so durch die ganzen Klassiker zu lesen, da habe ich schon auch ein bisschen gestruggelt, muss ich sagen. Manchmal ist jetzt nicht so leicht gewesen. Was vielleicht auch, ich vorher auch überlegt, ob ich das heute erzähle, aber es ist schon so, dass ich das sozusagen diese Welt des Akademischen war ein konjunktiver Erfahrungsraum, der sozusagen aus der Welt, aus der ich kam, völlig fremd war. Also Mädchen vom Land in einer Familie, in der es von meinem etwas älteren Bruder abgesehen noch nie irgendjemanden gegeben hat, der mehr besucht hat als die Volksschule. Also ein gänzlich unakademisches Milieu. Und ich lange auch noch während des Studiums und auch danach oft so mich auch ein Stück weit fremd gefühlt habe. Also es war klar, da ist vieles, was nicht selbstverständlich ist. Ich muss mir sozusagen das erarbeiten. Also wenn man nicht versteht, dann muss man sich verständigen. So, da muss man anfangen, okay, es ist mir nicht selbstverständlich, bestimmte Begriffe nicht, bestimmte Art und Weise, mich auszudrücken. Das heißt, ich muss es mir verständlich machen. Und das war während des ganzen Studiums so und sicherlich auch noch dann am Anfang bei dem Einstieg bei der Arbeit mit der dokumentarischen Methode. Und irgendwann, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, wann das war, sozusagen ist mir das so vertraut geworden, dass mir sozusagen Milieus, aus denen ich komme, fremd geworden sind. Also die Fremdheitserfahrung war dann eigentlich eher sozusagen, wenn man dann zurückkommt, eben in ein bestimmtes Milieu, da bei uns auf dem Dorf und in der Familie, so wo ich dachte, okay, manches ist mir wirklich fremd geworden, weil ich mich ganz offenbar in Selbstverständlichkeiten eines anderen Erfahrungsraums auch eingelebt habe und mir das immer selbstverständlicher geworden ist. Es gibt aber diese Fremdheitserfahrung immer noch manchmal. So, aber also das war wirklich auch eine Schwierigkeit, aber da, ich bin dann auch hartnäckig, da habe ich mich einfach hartnäckig reingearbeitet. Und so die üblichen Schwierigkeiten, dass man am Anfang etwas Mühe hat, sozusagen wirklich formulierende Interpretation, hört sich irgendwie einfach an, aber ist es ja nicht. Da wirklich auf dieser Ebene des Was zu bleiben und dann anzufangen, reflektieren zu interpretieren, fand ich auch eine Herausforderung und ist sicherlich auch am Anfang nicht immer gelungen. Und ich merke aber heute, dass wenn ich anfange, reflektieren zu interpretieren, natürlich macht man dann nach so vielen Jahren, habe ich auch mal mit Ralf drüber gesprochen, vor einigen Jahren habe ich ihn dann mal gefragt, machst du noch formulierende Interpretationen? Da musste er natürlich auch lachen. Das macht er natürlich auch nicht mehr. Aber und auch da haben wir schon auch beide gesagt, wenn man dann anfängt zu reflektieren, zu interpretieren, merkt man oft, dass man erstmal nochmal 3-4 Sätze schreibt, was da eigentlich gesagt worden ist. Also im Grunde im Kopf braucht man diesen Schritt trotzdem, auch wenn man es jetzt nicht mehr methodisch so haarklein ausformuliert. So, aber das würde ich jetzt auch sagen, das ist eigentlich relativ, wenn man das mal verstanden hat, dann alles, was mit komparativer Analyse und Typenbildung, wo ich sagen würde, ja, das, da ist man immer mal wieder an einem Punkt, wo man zweifelt und den, sozusagen, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und sich sozusagen es aushalten muss, dass es sich noch nicht sortiert. Also an einem bestimmten Punkt, finde ich immer, muss man das aushalten, dass man viele Interpretationen hat und keine, noch nicht, man erkennt schon was, aber noch nicht, wie sich das ordnen könnte. Und ab einem bestimmten Punkt sieht man aber diese Ordnung. Das Material, wenn man es gut interpretiert hat, zeigt einem dann eine Ordnung. So, ich erlebe das immer so, das ist wie, als wenn dann diese Ordnung plötzlich vor mir erscheint. Also nicht, als hätte ich sie eigentlich gemacht, sondern plötzlich sehe ich sie. Das ist immer so der Kipppunkt, so wo ich jetzt für mich auch sagen würde, okay, jetzt habe ich das Material so durchdrungen, dass ich da wirklich Typen erkenne. Und so. Wer mir bei den Schwierigkeiten geholfen hat, auch das ist eine, tatsächlich, also eigentlich hat immer Ralf mir geholfen, immer an den Punkten. So viele Menschen gab es ja jetzt auch gar nicht, wen hätte ich sonst fragen sollen? Klar, Burkhard und Arndt, aber jeder hat auch so ein bisschen seins gemacht und wir, gut, die beiden waren irgendwie 1-2 Jahre vor mir, aber also wenn ich Probleme hatte oder Fragen, bin ich immer zu Ralf gegangen in die Sprechstunde und so, er hat sich dann auch immer Zeit genommen und hat sich auch immer so wunderbar reingedacht in das Material. Das fand ich immer toll, also wie tief jemand dann auch einsteigt in anderes Material. Und natürlich die Forschungswerkstatt. Also das kann man ja gar nicht, dass es eine Person ist, aber eigentlich würde ich auch sagen, kann man die Methode nur lernen in einer Forschungswerkstatt. Und in einer Forschungswerkstatt, die geleitet wird von ein oder zwei Menschen, die gut sind in der Methode, die sie können. Also es gibt viele auch sozusagen selbstorganisierte Forschungswerkstätten von Promovendinnen oder die mit der Methode arbeiten. Und da ist mir aber wirklich schon alles Mögliche begegnet, die dann irgendwann mich gefragt haben, können wir vielleicht in ihre Forschungswerkstatt kommen? Und da, so bei der dritten oder vierten wurde mir klar, da haben sich tatsächlich fundamentale Fehler eingeschlichen. Oder sozusagen, die sind wirklich auf Abwege geraten, weil niemand da war, der dann doch gesagt hat, gut, wir können das mal diskutieren, aber so, ich würde das so verstehen und ich würde das so machen. Also eine gute Forschungswerkstatt, das ist wirklich meine persönliche Meinung, braucht jemanden, der viel Erfahrung hat und weiter ist als diejenigen, die er da betreut. Und das war natürlich bei Ralf immer so. Ich glaube, wir haben alle so unendlich viel gelernt, auch bei Vorlagen, die vielleicht nicht so gut waren, weil er so dann immer genau an dem Punkt so akribisch, wie er sich immer auf die Vorlagen vorbereitet hat. Ich erinnere, diese Blätter, die er hatte und mit dem Bleistift waren die wirklich vollgeschrieben mit seinen Notizen und die bekam man nachher auch. Also seine Notizen auf den Blättern durfte man dann mitnehmen. Und er hat ja auch eine sehr spezielle Schrift. Manchmal sind wir dann zu Frau Becker, zu seiner Sekretärin gegangen und haben sie gefragt, so, kannst du es lesen? Sie konnte das meistens. Oder dann musste man halt nochmal zu ihm gehen und musste nochmal sagen, was hast du da geschrieben? Aber das war so hilfreich. Also sagen, dieser Kontext der Forschungswerkstatt ist, finde ich, wenn man dokumentarisch arbeitet, unersetzbar.